Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Israelsonntag ist immer so ein ganz spezieller Tag, weil er sich ja Gedanken machen soll über die Beziehung zwischen Christen und Juden, zwischen den Kindern des Alten Bundes und den Kindern des Neuen Bundes. Und aufgrund der Geschichte in unserem Land ist es nicht immer ganz einfach. Es ist auch nicht ganz einfach im Blick auf das, was im Moment politisch in Israel geschieht, weil da auch immer die Frage kommt, ja, ist denn dieser Staat Israel tatsächlich das Volk Israel, das das biblische ist, oder ist es etwas anderes? Welche Rolle spielt Jerusalem für das Heil der Welt, nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die Christen? Diese Fragen stellen sich da immer wieder und dann sieht man Bilder, die faszinierend sind. Am Busbahnhof an der Victoria Station in London, im Wartebereich, steht ein orthodoxer junger Jude und fängt plötzlich an, Gebetsriemen umzubinden, das kleine Kästchen an den Kopf zu nehmen und versinkt in seine Gebete in aller Ruhe vor allen Menschen. Und nach einer Weile, wenn er fertig ist, zieht er sich wieder sozusagen in Zivil um, packt seine drei Koffer und geht schnellen Schrittes weiter. Auch so ein Bild. Würden wir uns als Christen mit einer besonderen Gebetstradition trauen, vor Hunderten von Menschen in uns selbst, in unsere Beziehung zu Gott zu treten und unsere Gebete zu verrichten? Oder das andere Bild, wenn man nach Israel guckt, gibt eine schöne Webcam. Die geht genau auf den Kotel, den Platz vor der Klagemauer. Und wenn man dann die geschäftigen orthodoxen Juden sieht, die mit schnellem Schritt immer unterwegs sind, um zur Mauer zu kommen, an den Festtagen mit Gebetsschal, ansonsten nicht, und an den besonderen Festtagen dann noch der alten Tradition, die sie aus dem kalten Russland mitgebracht haben, mit dem schweren schwarzen Kaftan und dem großen Streimel dieser Pelzmütze bei 45 Grad plus. Es sind Bilder, die immer wieder faszinieren, aber für uns auch irgendwo eine gewisse Fremde haben. Schauen wir mal, wie weit wir kommen und beziehen uns auf das, was uns gehört und was uns zugesprochen ist, unter anderem Christen und Juden, nämlich einige Verse aus dem Jesaja-Buch, dort im 62. Kapitel. Dort heißt es: O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, da ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg. Macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Liebe Schwestern und Brüder, es sind ziemlich eindrückliche Sätze, die da im 62. Kapitel des Jesaja-Buchs gesprochen werden. Jesaja, das teilt sich ja so in drei Teile auf. Das eine, der erste Jesaja, der kündigt das Gericht an, das Gott über Israel bei weiterhin schlechten Verhalten bringen wird. Dann kommt das Gericht, dann kommt die Rückkehr. Und der zweite Jesaja, der die Trostworte ausspricht und die Verheißungen. Und schließlich der dritte Jesaja, der die Verheißungen konkretisiert und das Volk Israel in die Pflicht nimmt, nicht nur für sich selbst, sondern in eine Verantwortung für die ganze Welt. Es ist also damals auch so eine Umbruchssituation gewesen. Und deswegen ruft er auf, betet, redet, schweigt nicht. Den ganzen Tag und die ganze Nacht sollt ihr nicht schweigen. Und ihr sollt den Herrn erinnern, ohne euch Ruhe zu gönnen. Dem Herrgott so richtig in den Ohren liegen. Da gibt es durchaus Zeiten, auch nach dieser Zeit, in der Jesaja diese Worte gesprochen hat oder geschrieben hat, in denen es je länger, je mehr nötig ist, dem Herrn ordentlich in den Ohren zu liegen. Das geschah in der Regel immer dann, wenn es Krisen gab, wenn sich Entwicklungen abgezeichnet haben, die man so nicht vorhersehen konnte, Entwicklungen hin zum Schlechten, Entwicklungen hin zum Gefährlichen. Dann wurde es je länger, je mehr nötig, dem Herrgott in den Ohren zu liegen und ihn immer wieder Tag und Tag daran zu erinnern, dass er ein Versprechen abgegeben hat. Im Falle des Jesaja war es, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. Und das ist so. Diese Stadt, die hat eine ganz besondere Verantwortung für die ganze Welt. Im Alten wie auch im Neuen Testament. Vom Zion aus, heißt es, wird Weisung ausgehen. Und die Völker werden dereinst zum Zion ziehen, um das Heil, das von dieser Stadt ausgeht, zu übernehmen und somit das Reich des Friedens auf dieser Erde aufzurichten. Da beginnt schon wieder die Schwierigkeit. Dieses Jerusalem, das so zerteilt ist, in dem so viel Gewalt immer wieder stattfindet, in dem statt der Liebe und der Gottesfurcht in vielen Fällen der Hass das erste Gefühl ist, dieses Jerusalem, das zum Spielball der Mächtigen dieser Welt wird, der eine erkennt es so an, der andere erkennt es nicht an. Was lastet für eine Verantwortung und was lastet eigentlich für eine Not auf dieser Stadt und auf den Menschen, die darin wohnen? Und man sieht im Verlauf der letzten zig Jahre, dass alles menschliche Handeln anscheinend nicht dazu führt, dass sich da was bessert und dass das, was die Verheißung dieser Stadt sein will und sein muss, umgesetzt werden kann. Man bräuchte eigentlich nur wieder auf den Jesaja zu hören. Lieg dem Herrgott in den Ohren. Beten ohne Unterlass. Das Neue Testament, gerade die Begegnungen Jesu mit Menschen, zeigen ja auch, dass es durchaus Situationen gab, dass, wenn entsprechend gebeten wird, Gott auch seine Meinung, sein Verhalten ändert. Ich denke an die kananäische Frau, wo Jesus erst sagt, geh weg. Ich bin gekommen zu den Kindern Israels und nicht zu euch. Und sie gibt ihm die richtige Antwort mit ihren Bitten. Und so ändert Jesus seine Meinung. Und so wird aus dem Messias für ein kleines Land im Vorderen Orient der Heiland der Welt. Gott bewegt sich, wenn Menschen ihm in den Ohren liegen. Was hat Gott zugesagt? Bei seiner Rechten und seinem starken Arm heißt es, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen. also im Vergleich zum ersten Jesaja, keine Unheilsdrohung mehr, keine Vernichtungsdrohung mehr, sondern da steht ein Bild von Frieden und Wohlstand. Sind wir heutzutage im Nahen Osten immer noch weit entfernt davon. Aber es steht im Raum, das ist die Verheißung Gottes. Kein Unheil mehr, Frieden, Wohlergehen und auch ein Stück Wohlstand. Das Getreide, das du erntest, sollst du selber essen und es soll dir nicht von Feinden gestohlen werden. Und den Wein, das Zeichen des Festes, den sollst du auch trinken und nicht zusehen, wie andere ihn sich hinunterkippen. Da steckt auch der Anspruch dahinter, dieses Land, diese Stadt, diese Welt, sie ist von Gott so gebaut, dass es für alle reicht, dass es genügend zu essen, genügend Getreide gibt und genügend zu trinken. Da denke ich mir immer auf diesem Hintergrund, wie kann man aus Lebensmitteln Energieträger machen? Das ist irgendwo gegen jede Schöpfungsordnung. Die es einsammeln, sollen es auch essen. Also, wer das Getreide sät, wer es hegt und pflegt, wer es erntet, der soll auch essen. Und wer den Wein anbaut, hegt und pflegt, keltert, ausbaut, der soll ihn auch trinken und die, die ihn kaufen oder das Getreide kaufen, auch. Nicht mehr diejenigen, die mit Gewalt sich den Reichtum eines Landes holen. Auch da, denke ich, ist der Jesaja nicht nur für den Nahen Osten, auch für unsere Zeit sehr aktuell. Wir reden immer von den Früchten der Erde und den Früchten der Arbeit der menschlichen Hände. Und dass die Arbeit dieser menschlichen Hände auch den gerechten Lohn, nämlich den Anteil an Brot und Wein haben soll. Und dann denke ich mir immer, wer ist heutzutage das, was angebaut wird? Die, die es schaffen, die, die es hegen und pflegen, oder diejenigen, die mit schnellen Wetten an den Börsen einen großen Gewinn machen wollen? Ihr sollt den Wein einbringen und trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums, eben feiern, mit Gott feiern das, was er uns schenkt. Jeden Tag so ein kleines Erntedankfest, so stelle ich mir das vor. Und dann lädt er ein, geht ein durch die Tore. Und dann fällt ein Satz, der richtig auffällig ist. An anderer Stelle heißt es, bereitet dem Herrn den Weg. Hier heißt es, bereitet dem Volk den Weg. Gott lädt ein, macht die Türen auf zu seinem Heiligtum, kommt, geht durch die Tore herein, bereitet den Weg vor, bereitet die Bahn, räumt die Steine weg und werdet zu einem Zeichen für die Völker. Das ist wieder diese ganz besondere Verantwortung, die auf Jerusalem liegt. Welche Zeichen gehen von so einem besonderen Ort, an dem nach alter Vorstellung ja Gott einstmals seinen Wohnsitz genommen hatte, welche Zeichen gehen davon aus? Im Moment die Zeichen der Feindschaft, des Unfriedens, die Zeichen der Gewalt, die Zeichen der Unversöhnlichkeit. Möge der Herr, so wie damals durch Jesaja, auch dort eingreifen um die Seelen der Menschen, damit das Zeichen des Friedens und der Liebe, das mit Jerusalem verbunden sein muss, auch von dieser Stadt wieder ausgehen kann. Dieses bereitet dem Volk den Weg, heißt auch bereitet den Völkern den Weg. Das ist ein Ausblick auf die spätere Völkerwallfahrt zum Zion. Dieser Ort soll der sein, an dem alle Völker dieser Welt sich Weisung holen, wie die Welt gesunden kann. Doch zunächst muss die Stadt selber gesunden. Aber der Auftrag gilt nicht nur Jerusalem, sondern auch uns allen, die wir uns Gottes Kinder nennen, dass wir den Menschen den Weg bereiten. Den Weg hin zu Gott, den Weg hinein in ein Leben mit ihm. Und dann kommt Jesaja, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Das ist der Ausblick auf den, der in späteren Zeiten, aber in unseren Vorzeiten gekommen ist, auf Jesus Christus. Und wir sind erworben durch ihn. Wir gehören zu diesem Volk Gottes der zweiten Generation. Wir gehören zu dem, der eigentlich Zion hätte heiligen können und sollen und doch, wie wir im Evangelium gehört haben, darüber jammern musste. Ein besonderes Volk. So war das Volk Israel durch die Geschichte. Dieses besondere Volk konnte auch nur so überleben. All das, was mehrtausendjährige Geschichte mit ihnen gemacht haben. Das ist ein Zeichen, dass die Verheißung Gottes für sie immer noch gilt, nach wie vor, denn Gott ist treu. Obwohl es im Christentum über lange Zeit hinweg eine gängige Meinung war, die hieß, der erste Bund Gottes mit den Kindern Israels ist aufgelöst, mit Jesus Christus ist ein neuer gekommen, der den alten ersetzt. Selbst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als man anfing, theologisch nochmal drüber nachzureflektieren und gesagt hat, nein, nein, der alte Bund gilt, denn was Gott ausspricht, das muss gelten, denn er ist treu. Er kündigt keine Bündnisse. Aber er hat ein neues geschaffen, damit die ganze Welt Anteil haben kann an dieser Gnade Gottes. Da gab es zum Beispiel in unserer Kirchenleitung noch einen Oberkirchenrat, der in dieser Diskussion, ob der alte Bund tatsächlich noch besteht oder ob er aufgelöst wurde, wie man immer oftmals meinte, gesagt hat, also wenn jemand verkündet, dass der Bund zwischen Israel und Gott nach wie vor besteht, dann betreibt er Astertheologie. Ein evangelischer Oberkirchenrat meiner Kirche in den 50er Jahren. Die Weisung geht vom Zion aus, nach wie vor. Nur ist der Zion im Moment sehr breit geworden und ist anscheinend nicht mehr konzentriert auf den Ort der heutigen Stadt Jerusalem. Es gibt nur ein Jerusalem. Und deswegen ist es wichtig, dass Christen und Juden da zusammenwirken, dass diese Stadt, wie ihr Name sagt, eine Stadt des Friedens wird, von der das Heil für die Welt sich seinen Weg bahnen kann. Und dann hat Jesaja recht, wenn er sagt, man wird sie nennen heiliges Volk. Dann wird man sie nennen Erlöste des Herrn. Und die Stadt wird man nennen die gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.